Das Thema von heute Abend ist, was kostet Weihnachten? Was ist der Preis von Weihnachten? Und vielleicht sagst du, hey, Weihnachten, das reicht jetzt langsam. Ich kann es auch ein bisschen drehen. Was ist der Preis für deine und für meine Errettung? Oder was ist der Preis, den wir bereit wären zu bezahlen, damit Rettung ankommt im Leben der Menschen, die uns lieb sind? Welchen Preis wären wir da irgendwo bereit zu bezahlen? Und ich liebe unsere deutsche Sprache, weil in diesem Wort Preis steckt irgendwo beides. Einerseits bezahlen wir etwas, wir zahlen einen Preis und gleichzeitig gewinnen wir einen Preis. Und wenn ich an Weihnachten denke, dann sehe ich im Stall von Bethlehem unterschiedliche Menschen. Und die allerwichtigste Person ist wer? Jesus. Das war eine Kinderstundenantwort. Halleluja. Die stimmt immer, nicht wahr? Ja, die allerwichtigste Person ist natürlich Jesus. Gott wird Mensch. Was für ein Wunder. Absolut Hammer. Und fangen wir mal bei Jesus an. Fangen wir mal bei Gott an. Wenn wir ihm diese Frage stellen würden, hey, was hat dich Weihnachten gekostet? Was wäre seine Antwort? Und ich vermute, für alle, die jetzt ein bisschen länger unterwegs sind, im Sinne von, man war nicht zum ersten Mal in einem Gottesdienst, sie werden sagen, ja, die Bibel, ich kenne die Antwort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also wenn man sich vorstellt, dass dieser ewige Gott, der allgegenwärtige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, dass dieser Gott, der selber eigentlich der einzige Schöpfer ist, geschöpft wird, dann kann man sich das gar nicht richtig vorstellen. Und auch wenn ich schon viele Jahre versuche, und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Christ irgendwo versucht, sich das ein bisschen vorzustellen, Gott, was bedeutet es, dass du Mensch wirst, so haben wir am Ende immer noch keine Antwort. Denn es ist unglaublich, aber er tat es aus Liebe zu uns. Wir reden ja manchmal vom Kreuz und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir vom Kreuz reden. Aber es beginnt nicht mit dem Kreuz, sondern es beginnt letztendlich mit der Entscheidung Gottes, dass Gott dich und mich sieht und dass es sagt, und ich helfe den Menschen in der Not. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich erhören. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und seine Antwort ist, er wird Mensch. Und letztendlich geht er ans Kreuz. Unglaublich, er tut es für uns. Wenn wir Gott also fragen würden, Gott, was ist der Preis von Weihnachten? Dann würde er sagen, es hat mich alles gekostet. Und das ist wahr. Es hat ihn alles gekostet. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Der Psalmist betet es und sagt, ach, dass du den Himmel zerreißen würdest und herabfahren würdest zu uns Menschen. Und tatsächlich, das war jetzt nicht ein Spaziergang, das war nicht ein Tag wie jeder andere, sondern der Himmel hat gejubelt, weil es so unglaublich, unglaublich unfassbar war. Gott wird Mensch. Er entscheidet sich, nicht als Himmelsheld zu kommen, sondern als kleines, kleines Würmlein, als kleines Baby. Und ich meine nicht nur als Baby, sondern er wird geboren. Und neun Monate davor gab es ihm, wie klein war Gott. Gott wird Mensch, er wird einer von uns. Es hat ihn so viel gekostet. Und gleichzeitig würde er sagen, und ich tat es, und ich bereue es nicht, ich tat es aus Liebe. Es hat sich so sehr gelohnt. Was ist der Preis von Weihnachten? Gott würde sagen, ich habe 1 Milliarde, 2 Milliarden, keine Ahnung wie viele Menschen, erworben durch meine Liebe, erworben durch mein Menschwerden. Erworben dadurch, dass ich einer von ihnen geworden bin. Dadurch habe ich ihre Herzen gewonnen. So, die Antwort, die kennen wir. Aber denk mir ein bisschen weiter. Neben Jesus gibt es eine Person, die ganz wichtig ist und in diesen Weihnachtsgeschichten extrem oft vorkommt. Und ihr Name ist? Genau, ihr Name ist Maria. Und wir sind keine Katholiken, die Maria neben Jesus platzieren, aber wir dürfen wahrnehmen, dass sie die Mutter von Jesus ist und dass ohne Maria, nein, dass Gott entschieden hat, diese Maria zu gebrauchen, um Mensch zu werden. Und ihre Haltung, die feiere ich zutiefst, ihre Haltung ist, mir geschehe nach seinem Wort. Ich bin bereit, die Magd Gottes zu sein. Ich bin bereit, Diener Gottes zu sein. Ich bin bereit, auf sein Wort, auf seinen Plan einzugehen. Ich kenne diesen Plan gar nicht. Er wird mir gerade jetzt offenbart, aber ich sage nicht nein, danke, sondern ich sage ei, ei. Und ganz ehrlich, wenn ich Maria wäre, ich weiß nicht, wie ich antworten würde. Es ist unglaublich, eine junge Dame, die damit rechnet, irgendwann glücklich verheiratet zu sein. Sie hat schon die Liebe ihres Lebens gefunden und auf einmal funkt der Himmel dazwischen und es scheint gar nicht aufzugehen. Und sie sagt nicht, hey, aber Gott, ich habe ganz andere Pläne, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Hast du nicht eine andere Person, die du fragen willst? Sondern sie sagt, nein, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach seinem Wort und diese Haltung wünsche ich mir immer wieder neu. Und die wünsche ich euch, dass wir Menschen sind, die sagen, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir sind bereit, deinen guten Plan umzusetzen, auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht haben kommen sehen. Wenn es out of the box ist, wenn wir damit nicht gerechnet haben. Und Maria hat nicht damit gerechnet. Maria hatte nicht schon immer so ein Gefühl, ich bin's. Nee, ganz im Gegenteil. Der Engel steht da und sie schaut den Engel an und denkt sich, was um alles in der Welt geht hier gerade ab. Aber ihre Haltung, die hatte sie offensichtlich schon vorher. Ich werde später noch zu Maria kommen, denn wenn ich an den Preis von Weihnachten denke, dann denke ich, hat diese Frau wirklich einen großen Preis bezahlt. Und das liegt offensichtlich. Jeder, der die Weihnachtsgeschichte ein bisschen kennt, der weiß, diese Frau war bereit, einen Preis zu bezahlen. Josef, hey, der war auch bereit, einen Preis zu zahlen. Und dann sehen wir die Hirten, die gehören unbedingt zu Heiligabend und zu Weihnachten dazu. Und ich stelle mir die Frage, hey, ihr Hirten, was hat Weihnachten euch gekostet? Und ihre Antwort wird sein, na wahrscheinlich fast gar nichts, oder? Ich meine, sie waren gemeinsam auf dem Feld, viele von ihnen. Und gemeinsam hören sie diese Botschaft des Himmels, diese Botschaft der Rettung, diese Botschaft der Freude. Und dann sehen sie den ganzen Himmelschor. Sie schauen sich an und denken sich, was geht hier ab? Und dann schauen sie sich nochmal an und sagen, okay, wir gehen. Natürlich gehen wir los. Wenn der Himmel zu uns kommt, dann gehen wir natürlich nach Bethlehem. Also tigern sie los und kommen dort an. Und der Moment, der ein bisschen skurril wird, ja. Und erzählen den Leuten, hey, der Retter ist geboren. Bethlehem will es nicht wissen. Und das war's. So, welchen Preis haben Sie für Weihnachten bezahlt? Nicht einen besonders hohen, oder? Worum es mir geht, ist, Sie haben es gemeinsam erlebt. Es hat Sie nicht zerrissen als Gruppe. Da waren nicht die einen, die geglaubt haben, die anderen, die nicht geglaubt haben. Da waren nicht die einen, die gesagt haben, ja, wir sehen den Engel, die anderen gesagt haben, wo ist der Engel? Sondern Sie waren absolut auf einer Seite, auf einer Page. Und ich sehe, wie diese Hirten 20 Jahre später sich anschauen und sagen, weißt du noch, Und die Antwort ist, natürlich wissen wir noch, was für eine gigantische Nacht. Eine Nacht, wie wir seitdem nie mehr wieder erlebt haben und vorher nicht erlebt haben. Eine Nacht, die zum Tag wird. Eine Nacht, wo wir einen himmlischen Chor erlebt haben. Und das wissen wir jetzt alle. Aber dann reden sie weiter und sagen, hey, was ist wohl aus diesem Baby geworden? Ich meine, das Baby ist älter geworden, sie sind älter geworden. Sie sind mittlerweile 20 Jahre älter geworden. Und ich sehe, wie sie sich anschauen und sagen, hey, wir sind gespannt. Wann wird dieser Jesus, wann wird dieser Gott anfangen, ja, einen Unterschied zu machen? Und als Jesus dann predigt, 30 Jahre später, dann sehe ich den einen oder anderen der Hirten und sie schauen sich wieder an und sagen, und wir waren dabei. Wir haben es damals mitbekommen. Sagt uns die Bibel das? Nein, sagt das nicht. Aber ich meine, es waren Menschen wie du und ich, die sind auch älter geworden und möglicherweise war es auch so. Und sie waren live dabei und sagten, wow, wie cool ist das, dass der Himmel uns, die wir eigentlich nicht im Zentrum der Gesellschaft waren, die wir nicht die It-Leute waren, uns gesehen hat. Und die Botschaft von Weihnachten ist definitiv, Gott ist geboren in einem Stall und damit sind wir alle eingeladen. Wäre geboren irgendwo, wären nicht alle gemeint. Aber weil er im Stall geboren ist, sind wir alle eingeladen. Das Einzige, was uns abhält, sind wir selber. Ist unser Stolz, ist unsere Haltung. Aber Gott, danke. Aber Gott, er lädt uns ein. Zu Weihnachten gehören die Weisen vom Morgenland. Und wieder stelle ich diese Frage, hey, ihr Weisen, was ist der Preis von Weihnachten? Was hat es euch gekostet? Und ihre Antwort wäre, hey, wir waren bereit, einiges zu investieren. Wir waren monatelang unterwegs. Aber hat es sich gelohnt? Natürlich hat es sich gelohnt. Ich meine, der Himmel hat in unsere Realität hineingesprochen. Wir haben diesen Stern gesehen. Wir sind diesem Stern gefolgt. Wir, die wir nicht vom Volk Gottes waren, wir, die wir nicht Juden sind, werden mit hineingenommen in dieses unglaubliche Geschehen. Wir erleben, dass Gott Mensch wird. Ich meine, sie kamen und sie beten dieses Baby an. Und die Bibel sagt an keiner Stelle, dass sie das irgendwo bereut haben. Ganz im Gegenteil. Sie fühlen sich geadelt. Sie merken, dass es nicht irgendein Baby, das geboren wird, sondern Gott wird Mensch. Und ich glaube, diese Weisen würden uns sagen, hey, es hat uns ein bisschen was gekostet. Einige Monate waren wir unterwegs, aber es hat unser Leben für immer verändert. Wir bereuen es gar nicht. Sie haben so viel gewonnen. Was ist der Preis von Weihnachten? Was ich an Weihnachten mag, ist, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt, die Bibel uns vor Augen führt. Und das ist auch gut so, weil alle Jahre wieder dürfen wir Pastoren über Weihnachten predigen. Gäbe es nur eine Geschichte, wäre es ein bisschen dürftig. Gott sei Dank gibt es ein paar mehr Geschichten. Und wer die Bibel kennt, das beginnt eigentlich schon im Alten Testament. Aber sind wir mal bei der Geburt, bei Jesus. Und Jesus kommt auf die Welt. Und wenig später wird Jesus, wir sind jetzt in dieser Zeit nach Weihnachten, im Tempel Gott dargebracht. Und da ist eine alte Frau. Und eine alte Frau, die Bibel sagt, die Hanna war verheiratet und nach 7 Jahren starb ihr Mann. Und dann diente sie dem Herrn durch Fasten und Gebet. Diese Frau war ausgerichtet auf Gott. Und ich glaube, darin ist sie uns ein Unglaub. Sie sagen, wir dienen Gott durch Fasten und Gebet. Wir sind so sehr verbunden mit Gott, dass wir von Gott hören und dass wir von Gott reden. Wir sind so sehr verbunden, dass wir spüren, wenn Menschen reinkommen und wir spüren die Not der Leute. Und Hanna spürt, Jesus ist da. Baby Jesus ist im Raum oder in diesem Tempel. Und dann geht sie zu Maria und Josef und sie sieht sie und sie spricht prophetische Worte aus. Dasselbe lesen wir über den alten Simeon. Von dem heißt es ganz konkret, er war auch ein Prophet, dass er von Gott in sein Herz bekam, dass er mit seinen eigenen Augen den Retter Gottes sehen würde. Simeon sehnte sich nach dem Retter Gottes und da war er eigentlich einer von vielen, denn ganz Israel wartete auf den Messias. Sie haben alle auf den Messias gewartet. Aber Simeon hatte eine andere Ebene. Warum? Weil er wusste durch den Geist Gottes, ich werde selbst mit meinen eigenen Augen solange ich da bin, solange ich lebe, wird dieser Messias auf diese Erde kommen. Und ich sehe, wie er älter und älter wird und wie er verzweifelt, wie er älter wird und sagt, Gott, du hast mir doch diesen Traum, ich habe mir das doch nicht eingebildet, du hast doch diesen Traum in mein Herz hineingelegt. Aber wann kommt denn dieser Retter Gottes? Und dann ist es soweit. Maria und Josef sind im Tempel und Simeon, wie geistgetrieben, geht in den Tempel hinein und weiß, heute ist mein Tag. Heute ist der Tag, für den ich lebe. Und dann sieht er dieses kleine, schnuckelige Baby, Jesus. Und es sieht so aus wie jedes andere Baby, wie Jesaja, den ich heute Morgen gerade gesehen habe. Also Sam, Julia haben einen Sohn namens Jesaja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Baby Jesaja. Stelle ich mir immer so einen mächtigen Propheten vor und auf einmal ist da so ein Würmlein namens Jesaja. Okay. Wie auch immer. Simeon sieht nur ein Baby. Und ich denke mir, hey, Simeon, was geht ab? Und jetzt sagt er, hey Gott, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht, denn meine Augen haben das Heil Gottes, dein Heil gesehen. Dass du zubereitet hast vor allen Völkern ein Licht für alle Völker und zur Verherrlichung des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und ich denke mir, hey Simeon, woher weißt du das? Du siehst nur ein Baby. Dieses Baby hat noch keine Wunder getan. Dieses Baby quakt auch nicht und sagt, ich bin Jesus. Es war ein ganz normales Baby. Er sieht nur ein Baby und weiß so tief in seinem Herzen, dieses Baby ist der Retter dieser Welt. Was war die Sicherheit, die er hatte? Und die einzige Sicherheit, die er hatte, war das Reden des Geistes Gottes zu ihm. Oder? Nichts mehr hatte er. Aber er wusste, dieses Baby ist es. Und mir war später, hat Jesus Zeichen und Wunder getan, unglaubliche Dinge getan. Die Juden haben Zeichen gesehen, die man bis dato noch nie gesehen hatte. Und obwohl sie diese Wunder gesehen haben, haben sie nicht an Jesus geglaubt, sondern ganz im Gegenteil, wollten Jesus um die Ecke bringen. Ist das nicht krass? Dass der eine eigentlich gar nicht sieht und obwohl er gar nicht sieht, so sehr glaubt und der andere sieht so viel und kann dennoch nicht glauben und will nicht glauben. Ich meine, wir kennen die Geschichte von dem Blindgeborenen. Ich habe letzten Weihnachten über diesen Blindgeborenen gepredigt. Let there be light, dieselbe Reihe. Da ist ein Mensch, der noch nie gesehen hat. Und Jesus kommt vorbei und er spricht diesen Mann an. Er macht was ganz Komisches. Er spuckt auf die Erde und er nimmt diesen Brei, diesen Lehm und schmiert es auf seine Augen oder besser noch in seine Augenhöhlen. Und dann schickt er ihn, dass er sich wäscht in einem Teich namens Bethesda. Richtig? Richtig. So, und dann passiert das Wunder. Der Blinde kann sehen. Und dieses Wunder war so krass, dass der Blinde selber sagt, das hat die Welt noch nie gehört, noch nie gesehen, dass ein Blindgeborener sehen kann. Und die Juden kamen und sagen, beweis, dass du der Blinde bist. Hol deine Eltern. Dann kommen die Eltern und sagen, doch, das ist schon unser Sohn. Der war blind, jetzt sieht er zwar, was passiert ist, wissen wir nicht. Sie wussten schon, aber sie hatten Angst vor den Juden. Und meine Frage ist immer wieder neu, wollen wir oder wollen wir nicht? Wisst ihr, Simeon wollte das Heil Gottes sehen und deswegen sah er den Retter Gottes. Und andere Menschen wollen den Retter Gottes nicht sehen. Und obwohl Rettung so offensichtlich da ist, lehnen sie es im Herzen ab. Das Krasseste ist, als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt. Ein Wunder, das die Welt noch nie gesehen hat. Dass ein Toter beerdigt, stinkend, begraben, alles aus und vorbei weiterlebt. Weil Jesus vorbeikam. Und das war nicht im Verborgenen, das war nicht im Schlafzimmer, das war nicht irgendwo, niemand hat es mitbekommen, sondern alle haben es gesehen. Und alle oder viele haben sich dagegen entschieden. Simeon wollte das Heil Gottes sehen. Und die Frage ist an uns, wollen wir den Retter Gottes sehen oder wollen wir nicht sehen? Wollen wir es für uns in Anspruch nehmen oder wollen wir es nicht? Und ich bete, dass wir aus dem Holz von einem Simeon geschnitzt sind. Aber dieser Simeon hat nicht nur nette Worte auszusprechen, sondern er hat auch noch prophetische Worte auszusprechen über diesen Jesus. Und diese prophetischen Worte sind mir ganz, ganz wichtig und ich möchte euch mal vorlesen, was Simeon da sagt. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Der nächste Mosaiktag kommt und die nächste Revival-Geschichte kommt, der nächste besondere Abend kommt, wo irgendein Mann Gottes da ist, der prophetische Worte ausspricht. Und vielleicht ist er im Herzen, ich hätte auch mal gerne mir wieder so ein prophetisches Wort für mein Leben. Stell dir mal vor, der Prophet kommt zu dir und spricht genau diese Worte aus. Dein Baby, Maria, ist gesetzt zum Fall von vielen. Sind das schöne Worte? Nicht wirklich, oder? Dieses Baby ist gesetzt von Gott zum Fall von vielen. Dieses Baby ist so wichtig, ist so relevant, dass nicht die Hohen erniedrigt werden, sondern dass Menschen aufgrund von diesem Baby zum Fall kommen. Und wir merken, Jesus ist nicht ein kleines Baby, sondern dieser Gott Mensch geworden, ist immer noch Gott, er ist Richter dieser Welt. An ihm scheiden sich nicht nur die Geister, sondern unsere Existenz wird an ihm entschieden. Er entscheidet, ob wir auferstehen oder ob wir fallen. Und er steht nicht zur Erhöhung oder Erniedrigung, das kennen wir von Johannes dem Täufer, sondern er ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen von vielen. Wer steht denn auf? Das Tote steht auf, oder? Auferstehen tun nicht die Schlafenden, sondern die Entschlafenen, die Toten, die stehen auf. Und Maria, dieser Jesus ist gesetzt, damit Menschen, die tot sind, ein neues Leben bekommen. Halleluja! Und dieser Jesus ist gesetzt, dass die Großen, die Selbstgerechten, diejenigen, die sagen, wir brauchen Gott nicht, letztendlich fallen. Wir merken an Jesus, boah, wer ist dieser Jesus? Oder? Und jetzt geht es weiter und dieses Baby ist gesetzt zum Zeichen, dem widersprochen wird. Ich glaube, wir alle lieben es, wenn wir nette Worte hören, wenn wir anerkennende Worte hören, wenn wir hören, hey, das hast du gut getan. Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, kaum ein Mensch sagt, oh, ich liebe es, wenn alle gegen mich sind. Ich feiere es, wenn ich mal wieder so richtig einen auf den Deckel bekommen habe. Aber dieser Jesus ist genau zum Zeichen gesetzt von Gott, dem widersprochen wird. Und an der Stelle denke ich, was um alles in der Welt geht ab? Gott wird Mensch. Und statt dass die Menschen ihm huldigen, statt dass die Menschen sagen, du bist Gott, statt dass sie ihn anbeten, ihn feiern, widersprechen sie ihm. Ist nicht schön, oder? Und Maria erlebt das. Maria hört das nicht nur, sondern 30 Jahre später sieht sie, wie ihr Sohn anfängt zu predigen, wie dieser 30-jährige Jesus so viel Widerspruch erlebt. Und sie denkt sich, was? Was für einen Preis musste sie bezahlen? Und dann geht es weiter, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch deine Seele gehen. Hey, ein Schwert. Ich liebe biblische Sprache. Stell dir mal vor, du hast ein Messer und du schneidest dich ein bisschen, das tut schon weh. Stell dir mal vor, du hast ein Messer und du stichst so durch die Hand. Noch stirbst du nicht, aber die Schmerzen sind wirklich da. Ein Messer durch das Herz und es gibt dich nicht mehr. Und dieses Bild gebraucht dieser Prophet, um zu sagen, hey, es werden innerliche Schmerzen in deinem Herzen sein, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Schwert durch deine Seele gehen. Warum? Und dann sehe ich Maria, wie sie erlebt, wie ihr Jesus am Kreuz hängt, wie die Menschen ihn ausgelacht haben, wie er die Dornenkrone trägt, wie selbst seine engsten Jünger nicht mehr da sind. Die Bibel sagt, da war keine Schönheit mehr an ihm. Er war der Allerverachtetste. Und sie sieht diesen Jesus und denkt sich, und das ist mein Sohn. Nein, denkt sich, sie weiß, es ist ihr Sohn. Wie viel Schmerz ist damit verbunden, oder? Und wisst ihr, was die Bibel uns auch sagt? Dass die eigene Familie von Maria, die eigenen Geschwister von Jesus nicht an ihn glaubten. Da ist Schmerz in der Familie. Jesus wächst auf und er ist ohne Sünde. Er ist der tolle Erstgeborene und der Zweit- und Dritt- und alle anderen, die glauben gar nicht an ihn. Und irgendwann fängt Jesus an zu predigen und er fängt an, Wunder zu tun und sie glauben immer noch nicht an ihn. Ganz im Gegenteil, sie halten ihn irgendwie für verrückt. Und Maria ist die Mutter und sie weiß, dieser Jesus ist von Gott, er ist Gottes Sohn. Und meine eigenen Geschwister, meine eigenen Kinder glauben nicht. Später ist Jakobus der Gemeindeleiter von Jerusalem. Später ist Judas ein Apostel, der uns einen Brief hinterlässt. Später glauben sie an ihm. Irgendwann fällt der Groschen. Aber solange Jesus lebendig auf dieser Erde ist, am Dienen, sind sie eher voller Zweifel. Und mal ganz ehrlich, würde es dir anders gehen? Friedemann, stell dir mal vor, dein Erstgeborener wäre Gottes Sohn. Oder wenn ich mir vorstelle, mein großer Bruder, ich meine, ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich auch der Letzte, der das glauben würde. Hä? Das war mein Bruder. Versteht ihr, die sind gemeinsam groß geworden. Man kann das nachvollziehen. Aber ich sehe auch die Maria, die das erlebt, die alles weiß oder so viel von Gott gesagt bekommen hat und miterlebt, wie ihre Familie da zerrissen ist, ein Schwert durch die Seele. Wenn wir jetzt fragen würde, Maria, hat es sich gelohnt? Was ist der Preis von Weihnachten? Was glaubt ihr, würde sie uns sagen? Ich glaube, sie würde sagen, allemal. Denn weil ich bereit war, Ja zu sagen, weil ich gesagt habe, mir geschehe nach seinem Wort, deswegen ist dieser Retter auf diese Erde gekommen. Und ich bin ein Teil im Plan Gottes. Ich habe ein wichtiges Puzzlestück eingenommen oder ich bin ein wichtiges Puzzlestück. Ich habe nicht Nein, danke, sondern Ja gesagt. Und weil ich Ja gesagt habe, bin ich die Mutter von Jesus geworden. Und weil ich Ja gesagt habe, ist dieser Jesus Retter dieser Welt da. Und weil ich Ja gesagt habe, ist letztendlich Rettung da für alle. Damit wird sie nicht die Retterin, aber sie hat Ja gesagt. Und ich denke mir, hey, dasselbe kann ich auch tun. Ich kann auch dazu beitragen, dass Rettung ankommt im Leben der anderen, wenn ich nicht Nein sage, sondern Ja sage. Pastor Sam hat heute Morgen gepredigt in Ulm und er sagte, meine Tochter liebt es, Verstecken zu spielen. Aber geistlich gesehen sollten wir nicht Verstecken, sondern Fangen spielen. Wie viele Christen verstecken sich? Und wie wäre es, wenn wir dieses Jahr uns nicht verstecken, wenn es darum geht, dass sie unser Licht leuchten lassen, let there be light, sondern dass wir Fangen spielen, dass sie die Menschen gewinnen für das Reich Gottes, ihnen hinterhergehen und sagen, dieser Retter ist geboren für dich. Ja, du bist gerettet, oder? Wenn nicht, dann lass dich retten. Ja, du gehörst zu Gott. Ja, du bist das Licht der Welt, weil du das Licht Gottes angenommen hast. Aber ja, Gott möchte dich gebrauchen, dass das Licht Gottes ankommt im Leben der anderen. Vielleicht sagst du, das habe ich schon so oft gehört. Stimmt. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt, auch in diesem neuen Jahr. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Die Frage ist, welchen Preis wären wir bereit zu bezahlen? Welchen Preis wären wir bereit zu bezahlen, damit Rettung ankommt? Und das ist, glaube ich, eine gute Frage für dieses Jahr, vielleicht auch für diese Woche, dass wir sagen, Gott, hey, offenbar mir Rettung. Lass mich verstehen, dass es hier um die Ewigkeit geht. Lass mich verstehen, dass es hier nicht um irgendeinen Gottesdienst geht, der ein bisschen voller wird, oder um irgendein frommes Gefühl, irgendein Frieden, den ich wahrnehme, sondern Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen. Das ist ein ewiges Los durch Jesus, oder? Seid ihr bei mir? Es ist Existenz, ewige Schicksal sozusagen, liegt in der Hand, in meiner und in deiner Hand. Die Frage ist, sind wir bereit, es weiterzugeben? Die Hirten haben sich das gar nicht großartig gefragt, sondern sie sind hingegangen. Sie haben angebetet, sie sind losgegangen, haben gesagt, Leute, der Retter ist geboren. Und ich wünsche mir, dass wir ja aus diesem Holz geschnitzt sind. Oder wie auch eine Maria sagt, ja, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Und ich bin mir sehr sicher, dass Maria diesen Schritt nie, nie bereut hat. War er einfach? Sicherlich nicht. Ganz am Anfang war er schon nicht einfach. Dem Josef zu sagen, du, ich bin schwanger. Irgendwie vom Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, Josef war ein Mann wie du. Der hat gesagt, so eine Story hat die Welt noch nicht gehört. Der konnte das nicht glauben. Der wollte es nicht glauben und konnte es nicht glauben. Und Gott interveniert. Und Gott greift ein und sagt, hey, das, was hier gerade geschieht, ist von mir. Kein Mann auf dieser Welt hätte diese Geschichte abgekauft. Vielleicht wären wir nicht so konsequent wie Josef zu sagen, okay, dann ohne mich. Aber abgekauft im Sinne von Glauben hätte keiner. Gott musste intervenieren. Aber Maria war bereit, diesen Preis zu gehen. Und wisst ihr, was der Engel der Maria ganz am Anfang gesagt hat? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria stellt nämlich die einzige Frage nicht, hey, sondern sie stellt nur die Frage, wie soll das zugehen, da ich nicht verheiratet bin, da ich von keinem Mann weiß. Und dann ist die Antwort des Engels, der Heilige Geist und so weiter, und denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich weiß nicht, wo deine Unmöglichkeit in diesem Jahr steckt, wo du sagst, hey, letztes Jahr waren so viele Baustellen und ja, wir haben ein neues Jahr, einen neuen Tag, aber es sind nur 24 Stunden weiter, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, bringen wir doch ganz oft all unsere Probleme und Sorgen und Baustellen einfach in das neue Jahr. Ist ja auch irgendwo logisch. Warum sollten wir plötzlich andere Menschen sein? Wo sind unsere Unmöglichkeiten? Und der Engel, der vor dem Thron Gottes steht, der kein charismatischer Spinner ist, sondern der vor Gottes Thron steht, der weiß, was abgeht, der sagt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wir haben heute Morgen Abend mal gefeiert in Ulm. Und ich habe gesagt, Leute, das ist eigentlich der beste Tag, um Abendmahl zu feiern. Denn wenn wir das Abendmahl feiern, dann signalisieren wir, dass wir bereit sind, all unseren Zerbruch, all die Sorgen, all unsere Bitterkeit abzugeben bei Jesus. Und auch wenn wir jetzt nicht das Abendmahl feiern, können wir geistlich gesehen genau denselben Schritt gehen, dass wir sagen, in einem neuen Jahr leben wir nicht mit Altlasten. Die Schuld, deine finanzielle Schuld mag auf der Bank noch da sein, aber es gibt eine emotionale Schuld, die du hast. Es gibt eine Bitterkeit, die du im Herzen trägst. Es gibt so viele Lasten des Lebens, die wir alle kennen. Und die Frage ist, wollen wir die wirklich in dieses neue Jahr hineinbringen oder nicht? Und vielleicht sagst du, Edge, es ist doch schon ein neues Jahr. Ich glaube, der 1.1. ist immer noch rechtzeitig genug, um zu sagen, und wir drücken die Delete-Taste. Wir gehen ganz bewusst in dieses Jahr ohne Anklage gegenüber anderen, Anklage gegenüber Gott, ohne Bitte. Im Vaterunser beten wir das eigentlich jeden Tag, oder? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wenn wir das jeden Tag beten, dann ist das möglich. Und ich lade dich ein, dass wir frei sind dieses Jahr und das nicht nur am 1.1., sondern eigentlich in jedem Tag dieses Jahres, dass wir morgens aufwachen, dass wir abends ins Bett gehen und sagen, die Schuld, die Last dieses Tages, Gott, ich bringe sie dir. Meine eigene Schuld, aber auch die Bitterkeit, die ich gegenüber den anderen habe. Und manchmal auch die Bitterkeit, die ich gegenüber dir habe, dass du nicht so bist, wie ich es gerne hätte. Oder dass du nicht so antwortest, wie ich es gerne hätte. Wisst ihr, all diese Dinge, sie bewirken etwas, dass wir ja, Lasten tragen, dass wir schwer werden. Und wenn du vergibst, wenn du diese Lasten loswirst, dann gibt es eine Person, die leichter unterwegs ist, und das bist du selber. Deswegen am 1.1. der Engel, der vor dem Thron Gottes steht, der sagt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und es beginnt mit einer Entscheidung im Herzen zu sagen, und ich will meine Lasten loswerden. Und es geht weiter, indem du diese Entscheidung aussprichst, vielleicht auch vor Menschen, vor Gott. Du sagst, Gott, die Bitterkeit, die ich habe. Und ihr braucht mir nicht sagen, wer hier bitter und nicht bitter ist. Es geht um dein Herz. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas will, sondern ich will, dass du dein Herz prüfst zu Gott und sagst, hey, diese Anklage gegenüber meinen Eltern, meinen Kindern, diese Bitterkeit, die ich habe gegenüber meinem Arbeitgeber, keine Ahnung was, ich lasse sie los. Und ist das möglich? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Denn bei Gott ist nichts. Glaubst du das? Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Hey, mal ganz ehrlich, wir glauben an die Jungfrauengeburt. Halleluja. Und Maria glaubte das. Und sie sagte nicht, hey, ich glaub's nicht. Sondern sie hörte, hey, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich lade dich ein, dass du dieses Jahr mit einer Leichtigkeit durch dieses Jahr dir. Jesus, danke von ganzem Herzen für den Preis von Weihnachten. Danke, dass du Gott, du großer Gott, einer von uns geworden bist. Danke, dass du bereit warst, diesen Preis zu bezahlen. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist aus Liebe zu uns. Gott, danke. Gott, danke für Menschen wie ein Josef. Danke für Menschen wie ein Simeon. Danke für eine Hanna. Danke für die Hirten. Danke für die Weisen. Danke für eine Maria, die nicht sagte, hey, ich bin noch so jung und ich soll so jung mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Nee, lieber nicht. Danke für ihr Herz. Gott, danke, dass sie bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Und Gott, danke, dass sie dadurch zu der Frau geworden ist, die wir kennen. Jesus, danke dafür. Halleluja. Gott, danke für den Gewinn, den all diese Menschen ja hatten und haben. Gott, und ich bete so sehr, dass wir auch einen Preis bezahlen. Ich bete so sehr, dass wir bereit sind, einen Preis zu zahlen, damit andere Menschen dich erleben, damit Rettung wirklich ankommt. Und Herr Jesus, an dieser Stelle lädst du uns ein, dass wir auch leicht werden, damit wir echte Lasten tragen können. Nicht Bitterkeit, nicht Anklage, sondern die Last des Lebens für andere. Jesus, hilf uns, dass wir leicht werden bei dir, damit wir fit werden, unsere Freunde zu dir zu bringen. Ich bete darum, dass wir nicht komische Lasten tragen, sondern dass wir Menschen zu dir bringen. Und vielleicht kann ich einfach einige Fragen in den Raum stellen, und wir haben unsere Augen geschlossen, wir sind alle vor Gott, niemand hat seine Augen geöffnet. Und du kannst dein Herz einfach prüfen, und wenn du willst, darfst du deine Hand heben und sagen, hier bin ich. Die allerwichtigste Frage in jedem Gottesdienst ist, wollen wir uns retten lassen von Gott? Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du noch nicht Kind Gottes geworden bist, dann darfst du heute Kind Gottes werden, darfst du dich heute retten lassen von ihm. Darfst heute sagen, du Lamm Gottes, sei du das Lamm Gottes für mich. Ist da jemand, der diesen Schritt gehen möchte? Dann darfst du einfach mal deine Hand heben und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, ich will mich retten lassen, du bist das Licht der Welt. Die nächste Frage ist, sind wir bereit, ein Opfer zu bringen, einen Preis zu bezahlen, damit Rettung ankommt? Weil wir merken, es geht hier nicht um ein bisschen Glück, sondern es geht hier um Schicksal, es geht um Leben und Tod, es geht um Ewigkeit. Und Ewigkeit ist zum bestimmten Grad tatsächlich in unserer Hand, indem wir es weitergeben oder auch nicht. Und wenn du spürst in deinem Herzen, hier geht es nicht um einen Preis im Sinne von 100.000 Euro oder eine Villa oder was auch immer, aber du spürst, du bist bereit, so zu antworten wie Maria, ich bin die Magd des Herrn. Du bist so wie ein Simeon, der sagt, Herr, ich sehne mich danach, dein Heil zu sehen. Dann darfst du einfach mal deine Hand heben und sagen, hey, hier bin ich. Ich bin ein Teil der Lösung Gottes in diesem neuen Jahr. Ich bin ein Teil und ich will ein Teil der Lösung Gottes sein. Und meine letzte Frage, und die ist mir auch ganz wichtig. Wir haben ein neues Jahr. Ich weiß nicht, wie du im alten Jahr, aus dem alten Jahr herausgegangen bist. Vielleicht hast du dich getroffen mit Freunden und ihr habt einen schönen Abend gehabt. Aber du hast gar nicht so wirklich die Zeit gehabt, all das Negative des alten Jahres bei Gott abzugeben. Gott lädt dich heute ein zu sagen, lass alle Bitterkeit und alle Anklage und alle Schuld, die du gegenüber anderen hast, los. Werde frei von all diesen Dingen, die dich runterziehen. Und der Einzige, der dadurch wirklich belastet ist, bist du selber. Aber du darfst frei werden davon. Ist jemand hier, der das Alte loslassen möchte, ganz bewusst am Anfang dieses neuen Jahres und sagen möchte, Jesus, in diesem Jahr möchte ich leicht sein, ganz neu, denn da darfst du einfach mal deine Hand heben. Ich glaube, wir müssen eigentlich alle unsere Hände, also ich hebe auch meine Hand, denn die Last des Lebens, die tragen wir alle. Jesus, ich bete, dass es Realität wird, dass wir das wirklich tun. In deinem Namen.